Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Diesen Satz kennt wohl fast jeder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Salopp formuliert, das ist die Nummer 1 in unserer Verfassung. Und jetzt mal etwas formaler, bei diesem Satz handelt es sich um Artikel 1. Nein, nicht unserer Verfassung, wie ich es gerade gesagt habe, sondern unseres Grundgesetzes. Und gerne will ich auch diesen Artikel vervollständigen, denn es folgt ein zweiter, ebenso bedeutsamer Satz. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Mit anderen Worten, staatliche Ziele stehen nicht absolut, sondern in einem dienenden Verhältnis zu seinen Bürgern. Also erst der Mensch, dann der Staat. Und damit weit weniger staatsmännisch, willkommen zum Umdenken. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. In diesem Jahr wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Am 23. Mai 1949 wurde es in einer feierlichen Sitzung des sogenannten Parlamentarischen Rates durch den Präsidenten und die Vizepräsidenten ausgefertigt und verkündet. Einen Tag später, also am 24. Mai, trat es in Kraft. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rats waren von den Westdeutschen Landtagen entsprechend dem Bevölkerungsproporz und der Stärke der Landtagsfraktionen gewählt und entsandt worden. Nach zum Teil heftigen Debatten über die Lehren, die aus dem Scheitern der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg zu ziehen sein, hatte der Rat den Entwurf des Grundgesetzes mit 53-12 Stimmen angenommen. Die Gegenstimmen kamen von Abgeordneten der Deutschen Partei, der Zentrumspartei, der KPD und der CSU, die zu viel Einfluss des Bundes befürchtete und einen noch föderaleren Ansatz forderte. 75 Jahre Grundgesetz, ist das ein Grund zum Feiern? Hat es sich in jeder Hinsicht bewährt? Was hat man zwischendurch verändert? Und wie lässt es sich vielleicht noch zukunftssicherer machen? Ich bin mir sicher, mit unserem heutigen Gast können wir all diese Fragen beantworten. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Hinnerk Wissmann hat von 1993 bis 1998 an den Universitäten Göttingen, Hannover und Freiburg Rechtswissenschaften studiert. Nach seiner Promotion an der Universität Augsburg im Jahr 2001 wurde er 2007 in den Fächern Staats- und Verwaltungsrecht, Staatskirchen- und Kirchenrecht sowie Verfassungsgeschichte der Neuzeit habilitiert. Anschließend lehrte und forschte er bis 2012 an der Universität Bayreuth im Bereich öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht sowie Kultur- und Religionsverfassungsrecht. Seit 2013 hat er den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungswissenschaften sowie Kultur- und Religionsverfassungsrecht an der Universität Münster inne. Er ist Mitglied des Exzellenzclusters Religion und Politik, seit 2018 Vorsitzender des Senats der Universität und geschäftsführender Direktor des Kommunalwissenschaftlichen Instituts sowie des Freier vom Stein-Instituts. Zu den Forschungsschwerpunkten des 52-jährigen Juristen gehören die Grundlagen des Verfassungsrechts und des allgemeinen Verwaltungsrechts sowie das Religionsverfassungsrecht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und sich für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Wissmann.
Ja, vielen Dank. Schön, mal wieder bei Ihnen zu sein.
Herr Wissmann, was sagen Sie denn zu 75 Jahre Grundgesetz? Ich sprach gerade von einem Grund zum Feiern. Sehen Sie das genauso oder sehen Sie es vielleicht ganz anders?
Also ganz sicher ist das erstmal ein Grund zu Freude, auch zu Stolz. 75 Jahre Freiheit, Frieden, auch Wohlstand für sehr viele Menschen. Das ist schon was ganz Besonderes, ob wir jetzt in die deutsche Verfassungsgeschichte gucken oder ob wir den internationalen Vergleich schauen, da haben wir es lange sehr gut gemacht, zum Teil unter günstigen Bedingungen, zum Teil auch schon unter anstrengenden Bedingungen. Und darauf sollte man dann auch erstmal wirklich zufrieden zurückschauen. Aber natürlich von so einem Startpunkt aus muss man auch in die Zukunft gucken, was müssen wir nachschärfen, wo haben wir auch Hausaufgaben geschoben und sowas holt einen eben ein.
Wir kommen natürlich im Laufe dieses Gesprächs auf viele, viele Details des Grundgesetzes zu sprechen. Aber wenn Sie jetzt vielleicht vorab mal zwei oder drei Kernmerkmale benennen müssten, was sind so, wenn Sie es jemandem erklären müssten, der sich damit nicht gut auskennt und sagt, das sind so die wesentlichen Charakteristika unseres Grundgesetzes. Was wäre das?
Ja, Sie haben in Ihrer Anmoderation ja schon ganz wesentliche Eckpfeiler aufgerufen. Die kann ich vielleicht nochmal aufnehmen. Das eine ist tatsächlich diese ganz bemerkenswerte Lösung, die Würde des Menschen und dann die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen an den Anfang der Verfassung zu stellen. Das ist ganz untypisch. Normalerweise fängt eine Verfassung damit an, sich erstmal zu organisieren. Also, was muss der Staat so haben und machen und tun? Und dann kommt irgendwann die Rede auf den Bürger. Die Amerikaner haben in ihrer tollen Verfassung aus dem 18. Jahrhundert die wichtigen Grundrechte erst als Amendments später beschlossen. Da hatte die Verfassung am Anfang gar keine Grundrechte. Und so weiter und so fort. Also diese Fokussierung auf den Menschen, die Menschen als Mittelpunkt staatlicher Tätigkeit, das ist was Besonderes. Und eben dann nicht nur als Programmsatz, als Lyrik für den Sonntag, sondern scharf gestellt. Und da haben wir eine bemerkenswerte Norm, das ist der Artikel 19 Absatz 4 im Grundgesetz, der beendet diesen ersten Bogen von der Menschenwürde über die Grundrechte. Da geht es darum, dass die Menschen ein Recht haben, ihre Rechte gegenüber dem Staat auch geltend zu machen. Also Grundrechte nicht mehr nur als Verfassungslyrik, als Versprechen, als politisches Bekenntnis, sondern eben auch als hartes Recht. Und das führt ja dazu, der Schwache, die Schwache, die können das Recht gegen die Starken nutzen. Das ist ja das Besondere an einem Rechtsstaat, dass es nicht in erster Linie darauf ankommt, wer hat wie viel, wer hat welche Macht, sondern das Recht kann auch den Schwachen helfen. Und das ist ein Grundversprechen des Grundgesetzes, das eben deswegen auch neben seinen demokratischen Regelungen eben die rechtsstaatlichen Regelungen sehr stark macht, mit dem Bundesverfassungsgericht als Symbol, aber auch in der Breite, im Verwaltungshandeln des Alltags, in den Gerichtszuständigkeiten. Das sind vielleicht die zwei wesentlichen Elemente, demokratische Selbstherrschaft des Volkes, die aber bezogen wird auf das Individuum und seine Freiheit. Ausgangspunkt ist eben der Mensch, die einzelne Person und nicht das Wir, nicht das Volk, sondern
das Individuum.
Das Individuum
steht im Mittelpunkt. Kommen wir aber vielleicht zunächst auch nochmal auf die Anfänge zurück des Grundgesetzes. Wohl wissend, dass Sie Jurist und kein Historiker sind. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs über die Gründung des Parlamentarischen Rates bis hin zum fertigen Grundgesetz. Wie genau kam es in der Nachkriegszeit zum Grundgesetz? Und wer war dabei federführend? Waren es die Alliierten, wie man es vielleicht vermuten kann, oder kam es aus der deutschen Mitte selbst heraus?
Wir müssen ja in der Tat mindestens bis zum 8. Mai 1945 zurückgehen, im Grunde mit guten Gründen noch viel weiter an den Anfang des Nationalsozialismus oder sogar an den Beginn der Weimarer Republik. Jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Staatlichkeit in Deutschland vollkommen zerstört. Aber im Grunde vom ersten Tag an ist ja wichtig, dass öffentliches Leben auch wieder weitergeht. Die Alliierten müssen bis in die Mitte Deutschlands kämpfen, müssen noch viele tausende junge Männer aus Frankreich, England und den USA opfern, bis in die Mitte des Landes hinein, selbst als die Niederlage schon völlig klar feststeht. Und dann ist eine gewisse Totenruhe am Tag der Kapitulation. Aber schon am nächsten Tag geht es ja darum, wo kommt der Strom her? Wie fließt das Wasser? Wie unterrichten wir Kinder? Und diese Anfänge, die müssen erstmal vor Ort organisiert werden. Und das ist, glaube ich, heute unterschätzt, dass diese erste Ordnungsleistung vor Ort entsteht. Die Alliierten versuchen, Bürgermeister und Landräte zu finden, die unbelastet sind, die aber Erfahrung haben. Und die versuchen, das öffentliche Leben wieder aufzunehmen. Und von da aus bildet sich dann unter Anleitung, auch unter Anweisungen der Alliierten, eben das Leben in den Ländern zunächst. Die sind ja gar nicht primär Bundesländer, sondern die Länder in Deutschland, also Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und so weiter, legen ja Wert darauf, sie sind älter als die Bundesrepublik. Also nicht die Länder sind Teil der Bundesrepublik, sondern gerade andersrum, sie gründen sich einen Bund. Also diese Bundesländer entstehen 45, 46, 47 mit je unterschiedlichen Geschichten. Da haben die Alliierten eine starke Rolle. Aber das Volk wählt Landtage. Das Volk gibt sich in Volksabstimmungen Verfassungen auf dieser Länderebene. Das sind zum Teil ja ganz alte Länder oder jedenfalls nehmen sie eine alte Tradition in Anspruch, wie Bayern zum Beispiel. Zum Teil werden sie neu geformt. Das Preußen wird zerschlagen und zum Beispiel Nordrhein-Westfalen gegründet.
Und das passierte alles vor 49, genau, vor der Gründung des Grundgesetzes.
Ganz genau.
Das heißt, das war auch so die organisatorische Basis.
Ganz genau. Es geht von unten nach oben sozusagen. Es geht von den Kommunen, von der Fläche zu den Ländern. Und dann ist ja bekannt, dass eben auf dem Gebiet des Deutschen Reiches 4 Besatzungszonen eingerichtet werden. Manche Gebiete werden außerhalb dieser Besatzungszonen gestellt unter polnische, sowjetische Verwaltung. Und diese 4 Besatzungszonen fallen dann relativ schnell in den Ost-West-Konflikt. Und die sowjetische Besatzungszone, aus der dann später die DDR entsteht, kapselt sich ab. Es gibt die Belagerung Berlins sozusagen, die Blockade Westberlins, wo die Westalliierten sind. Also es ist relativ bald klar, 47, 48, es wird keine gemeinsame alliierte Zukunft für dieses Deutschland im Moment geben. Und daraus bildet sich dann erst die Bi-Zone, dann die Tri-Zone, also die westlichen Alliierten kommen zu der Auffassung, wir müssen unsere 3 Besatzungszonen wieder zu einer Gesamtstaatlichkeit zusammenfügen. Und da gibt es dann Verhandlungen zwischen den Landtagen und den Alliierten. Und man kommt überein, wie man das vielleicht sagen darf, dass man eine parlamentarische Versammlung einberuft. Und die entsteht dann eben im Laufe des Jahres 1948. Das ist dieser parlamentarische Rat, der den Auftrag bekommt, gewählt von den Landtagen, also von den Deutschen unmittelbar legitimiert, eine Verfassung für den westlichen Teil Deutschlands auszuarbeiten. Deswegen eben auch dieser Begriff Grundgesetz. Allen ist damals klar, das ist keine Verfassung für das ganze Deutschland. Denn die sowjetische Besatzungszone steht ja schon nicht zur Verfügung. Das wird damals auch mit hohem Ernst so behandelt, dass man eben bis in diese Worte Grundgesetz hinein vorläufig handeln will. Man möchte eine vorläufige Ordnung schaffen, die funktioniert für die Deutschen im westlichen Teil.
Es kam aus den Landtagen der Parlamentarische Rat, aber Sie haben schon ein, zwei Mal jetzt darauf hingewiesen, welche starke Rolle auch die Alliierten hatten. Das heißt, was immer dort geschah, wer immer sich zusammenfügte und Entscheidungen sich anmaß, die Alliierten hatten immer ein Auge drauf?
Ja, das entwickelte sich dynamisch. Ich wäre jedenfalls nicht für so eine Erzählung, dass das so eine Art alliierte Oberkontrolle oder Führung gewesen wäre. Ich glaube, das würde den Beratungen dort nicht wirklich gerecht. Also Konrad Adenauer zum Beispiel, der ja eine führende Rolle schon im Parlamentarischen Rat spielte, der legte nun großen Wert darauf, dass er nicht von den Alliierten eingesetzt und bevollmächtigt wäre, machte das auch in symbolischen Akten deutlich. Also das war schon damals auch ein politisches Ringen darum, wie in dieser sehr ambivalenten Situation eben doch auch die Selbstbestimmung dieser politischen Verfassung gewährleistet werden kann. Aber richtig ist, es gab ständige Absprachen, es gab auch Beratungen über konkrete Verfassungsbestimmungen, die dann nochmal angepasst werden mussten. Aber man kann formal und sollte das formal auch sagen, die deutschen Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die von deutschen Bürgerinnen und Bürgern legitimiert waren, haben diese Verfassung erarbeitet und auch verabschiedet.
Und das Ziel, ich möchte Ihnen mal ein Zitat vorlesen, das war ja schon ein sehr großes. Man muss natürlich im Blick haben, 1949, also 4 Jahre nach der Kapitulation, nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, nach 6 Jahren verheerendem Zweiten Weltkrieg, sagte Konrad Adenauer, heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland entsteht. Also schon ein wirklich sehr pathetisches, verständlicherweise pathetisches und großes Versprechen, oder?
Ja, pathetisch und gleichzeitig auch mit bestimmten Vorbehalten versehen. Also diese pathetischen Formeln, die finden wir auch in den Landesverfassungen zum Beispiel, die zum Teil auch sehr klar sich eben absetzen wollen von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Und dieses neue Deutschland, von dem Adenauer da spricht, das soll eben ein Deutschland sein, das auf Grundrechte gegründet ist, das auf die Würde der Menschen gegründet ist. Die Erfahrung des totalen Ausgeliefertseins gegenüber einem Staat, das sollte eben nicht mehr möglich sein. Und insofern ein neues Deutschland, weil es das in dieser Zielstellung so klar noch nicht gegeben hatte. Die Weimarer Republik, wichtige Vorgängerverfassung, war ja auch republikanisch gegründet, demokratisch gegründet. Aber sie hatte zum Beispiel die Grundrechte nicht in dieser Weise in den Mittelpunkt gestellt. Und deswegen war es eben tatsächlich, so wie man das Grundgesetz dann aufgesetzt hat, ein Anfang, den es so noch nicht gegeben hatte.
Hat man seinerzeit aus der Weimarer Verfassung, Sie haben sie gerade angesprochen, da wissen man gar nichts übernommen, weil man sie für schlecht erklärte und tatsächlich vollkommen neu anfangen wollte? Oder konnte man den einen oder anderen Passus ganz gut gebrauchen und ihn ergänzen oder abändern?
Die Weimarer Reichsverfassung ist, das kann man mal etwas vereinfacht so sagen, tatsächlich die Mutter des Grundgesetzes, so wie die Paulskirche 100 Jahre vorher die Großmutter vielleicht ist. Beide haben auch schon das Ziel einer republikanischen, demokratischen Selbstbestimmung der Bürger, die nicht mehr von Gottes Gnaden regiert werden, nicht mehr autoritär regiert werden, sondern selbstbestimmt leben sollen und selbstbestimmt auch ihre politische Ordnung bestimmen sollen. Und auch sehr konkret kann man im Grundgesetz viele, viele Spuren der Weimarer Reichsverfassung nachvollziehen. Es sind einzelne Artikel ganz wörtlich übernommen worden. Der gesamte Abschnitt zum Religionsverfassungsrecht ist sogar einfach hinüber kopiert worden. Da steht sogar ausdrücklich im Grundgesetz, es gelten die Bestimmungen der Weimarer Verfassung weiter. Und auch an anderen Stellen bei einzelnen Grundrechten sieht man viele Bezugspunkte auf das, was in der Weimarer Republik schon versucht worden war. Aber an den entscheidenden Stellen verändert man es eben. Diese Grundrechte sollen eben scharf gestellt sein. Die sollen funktionieren. Der Reichspräsident soll nicht wieder auferstehen mit seinem Vetorecht gegen die demokratische Bestimmung des Reichstags. Also der Bundestag und der vom Bundestag gewählte Bundeskanzler hat ein anderes Recht gegenüber dem Bundespräsidenten. Auch die Öffnung hin zu anderen Völkern ist stärker positiv grundgelegt als in der Situation des Versailler Friedensvertrages 1919. Also es ist viel übernommen, viele Linien weitergezogen, aber die entscheidenden Weichenstellungen werden eben bewusst anders vorgenommen. Also man lernt aus Weimar, wobei wir heute sehr gut wissen, dass Weimar nicht an einer schlechten Verfassung gescheitert ist, sondern das hat eben viele Bedingungen, nicht zuletzt auch ökonomische Bedingungen, wie gut eine freiheitliche Verfassung eigentlich dann funktioniert.
Sie haben auch schon mehrfach jetzt diese Begriffe fein auseinander ziseliert, nämlich Grundgesetz und Verfassung. Und ja, das habe ich auch oft gelesen, dass es Grundgesetz hieß, weil man damit ausdrücken wollte, dass es nur bis zum Ende der Teilung gelten soll, dass es was Vorübergehendes wäre. Mir hat sich noch nicht ganz erschlossen, vielleicht geht es aber auch noch nur mir so, wo jetzt der verbale Unterschied genau liegt zwischen Grundgesetz und Verfassung. Wo ist da der feine, aber offensichtlich sehr wichtige Unterschied?
Also ich würde schon erstmal Ihnen völlig recht geben, es ist, wenn, dann ein symbolischer Unterschied. Das Grundgesetz ist eine vollgültige Verfassung, auch von Anfang an gewesen. Also nicht nur eine drübergezogene Notordnung. Das heißt, wir können nicht an der Legitimation des Grundgesetzes drehen, weil wir sagen, es heißt ja schon nur Grundgesetz. Der Begriff Verfassung hat eben in der Verfassungsgeschichte, die nicht zufällig so heißt, eben einen bestimmten Klang, was die Grundlegung aller öffentlichen Gewalt betrifft. Das ist seit der französischen Nationalversammlung im 18. Jahrhundert eben ganz stark auch mit diesen Begrifflichkeiten verbunden. Und das, würde ich eben sagen, war ein bewusstes Zurücktreten des Parlamentarischen Rates, gar nicht aus übermäßiger Bescheidenheit, sondern man könnte auch sagen, weil die Arbeit noch nicht getan war. Es ging nicht darum, das Grundgesetz unter Vorbehalt zu stellen, sondern es war klar, dieses Grundgesetz gilt noch nicht für alle Deutschen. Und so steht es in der alten Präambel auch drin. Der Parlamentarische Rat hat auch für die Deutschen gehandelt, die nicht mitwirken konnten. Also es ist gar nicht so sehr eine übermäßige Bescheidenheit, sondern eher ein Auftrag, dass diese Verfassung noch weitere Geltung erst erlangen muss.
Der Inhalt sieht ja vor, wenn ich das richtig mir notiert habe, erstens Präambel, zweitens die Grundrechte, drittens die sogenannten grundrechtsgleichen Rechte und viertens das Staatsorganisationsrecht. Wenn ich Sie jetzt bisher zusammenfassend richtig verstanden habe, war das auch kein Zufall, sondern diese Reihenfolge war exakt auch ein Symbol und damit wollte man auch ein Zeichen setzen, vielleicht auch möglicherweise gegenüber anderen Verfassungen. Es war gleichzeitig das Zeichen, auch die Lehre, die wir aus Weimar und dem, was gefolgt ist, dann auch gezogen haben. Mit anderen Worten, die kurze Frage, ist dieser Inhalt und vor allem die Abfolge des Inhalts auch schon wichtig in dem Zusammenhang?
Also man kann natürlich rechtstechnisch mit einem Gesetz auch arbeiten, wenn die Reihenfolge verkehrt ist. Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzen im bürgerlichen Recht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht, Verwaltungsrecht, wo die wichtigsten Normen nicht am Anfang stehen, sondern irgendwo mittendrin. Und Rechtsdogmatik funktioniert dann eher als systematische Auslegung von Vorschriften. Da kommt es auf die Reihenfolge nicht zwingend an. Verfassung ist ja aber immer mehr als nur anwendbares Gesetzesrecht. Eine Verfassung soll eben auch etwas Symbolisches sagen. Sie ist ja auch für die Bürger geschrieben und nicht nur für die Rechtsanwender. Unter der Verfassung sollen wir uns ja versammeln als Bürgerinnen und Bürger, auch wenn es gerade nicht um ein konkretes Rechtsproblem geht. Und in diesem Sinne würde ich schon sagen, dass die Anordnung, also erst die Grundrechte und dann erst die Staatsorganisation, etwas aussagen soll über den dienenden Charakter des Staates. Daran könnte man sich heute vielleicht eben auch wieder etwas mehr erinnern. Natürlich ist die Situation Ende der 40er Jahre auch so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man einen starken Staat hat. Es gibt natürlich keine Wehrverfassung in diesem Grundgesetz. Von sozialen Rechten, sozialen Standards ist kaum die Rede. Es geht ja darum, das Land erstmal wieder aufzubauen und dafür eine verlässliche rechtliche Ordnung zu haben. Aber sich darauf eben zu fokussieren, die Rechte der Menschen an den Anfang zu stellen und dann einen Bundesstaat zu bauen, der auch nicht einseitig nur als Zentralstaat funktioniert, sondern, Sie haben es ja am Anfang erwähnt, eben doch gerade auch die föderalen Rechte stark machen soll, das ist schon auch eben in dem Design, wie man sagen könnte, der Verfassung mit angelegt.
Und gleich am Anfang, ich habe es schon zitiert, auf Rang 1 in gewisser Weise, der Artikel 1, es sind nur vier Wörter. Die Menschenwürde ist unantastbar. Dieses Zitat kennen wahrscheinlich fast alle. Was bedeutet es für Sie, auch jetzt nicht für Hinnerk Wessmann vielleicht als Bürger, sondern auch als Juristen? Welche Wirkung entfaltet das bei Ihnen, dieser sehr schlichte, aber doch sehr prägnante Satz?
Der Satz ist interessanterweise ziemlich umstritten in der Rechtswissenschaft, weil diese Aussage nicht in unsere üblichen Kategorien hineinpasst. Es ist nicht so unmittelbar klar, ob das jetzt eine Freiheitsgewährleistung gegenüber dem Staat sein soll oder so eine Art Anspruch gegenüber dem Staat, dass man ein würdevolles Leben führen können soll. Und natürlich muss man als Jurist auch schon am Anfang gleich sagen, es ist ein typischer juristischer Satz, weil er so nicht stimmt oder missverstanden werden kann. Wenn da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt das ja nicht, dass sie nicht angetastet werden kann. Sie wird ständig angetastet, sie wird verletzt in vielerlei Hinsicht. Dieser Satz soll praktisch im Indikativ als höchster Form des Imperativs aussagen, das darf nie hingenommen werden.
Dagegen also, müssen wir uns wehren.
Genau, das ist unser Auftrag, ob nach innen, nach außen, in jeder Beziehung. Dieser schlichte Satz fokussiert uns auf das eigentliche Ziel von Zusammenleben, ist auch eben ein Auftrag an die Bürger und nicht nur an den Staat, dass man sich daran erinnert, wie Marcel Reif es im Bundestag jetzt in der Rede am 27. Januar gesagt hat, sei er Mensch. Das ist eben auch ein Auftrag und nicht nur ein Anspruch, der da drin steckt.
Es folgen halt viele weitere Grundrechte, die kann ich jetzt und will ich jetzt nicht alle zitieren. Sind die nach einer gewissen Relevanz sortiert oder wie ist diese Anordnung seinerzeit zustande gekommen? Kann man sagen, das Wichtigste am Anfang, dann kommt das Zweitwichtigste oder ist das jetzt schlicht zu einfach gedacht von mir?
Ja, da können wir vielleicht in die Hexenstube des Parlamentarischen Rates nochmal hineinschauen, wie so ein Gremium eigentlich arbeitet. Das ist eben tatsächlich ein bisschen wie ein Parlament. Es gibt Ausschüsse verschiedener Art, die die einzelnen Sachbereiche vorbereiten und die dann miteinander verzahnt werden müssen. Da gibt es einen Grundsatzausschuss, einen Redaktionsausschuss, einen Hauptausschuss und so weiter. Und die arbeiten erst einmal in verschiedenen Etappen die Inhalte aus und zum Schluss versucht man daraus eine gute Geschichte zu machen, eine Gesamtdarstellung. Ich würde jetzt sehr überrascht sein, wenn man zeigen könnte, dass das tatsächlich einer zwingenden inhaltlichen Orientierung folgt. Der Artikel 2 ist schon noch ziemlich wichtig, der Artikel 3 auch, weil sie beide noch was Allgemeines aussagen. Das eine ist das Versprechen der allgemeinen Freiheit der Menschen. Der Staat muss begründen, wenn er mir was verbietet, nicht ich muss begründen, warum ich etwas tun will. Gekoppelt mit dem Anspruch, dass mein Leben, meine Gesundheit geschützt wird durch diesen Staat. Das zielt also nochmal sehr auf die allgemeine Rechtsstellung der Menschen. Und Artikel 3 ist dann das Pendant dazu. Da geht es darum, dass die Menschen gleich sind. Und das wird als allgemeiner Grundsatz zunächst mal festgestellt und dann auf die typischen Ungleichheiten auch noch etwas konkreter projiziert. Also man kann schon sagen, Artikel 2 und Artikel 3, das sind die wichtigen Assets, wie wir unser Zusammenleben verstehen und wofür wir den Staat gerne hätten. Und das wird dann weiter ausgefaltet in, man könnte sagen, historisch bedeutsame Einzelgewährleistung. Dann kommt eben die Religionsfreiheit. Das ist 1949 noch für 95% der Menschen die Frage, wie verhalte ich mich als Christ, wenn mein Staat etwas anderes von mir will. Auch das ist ja eine Erfahrung aus dem Nationalsozialismus, eine echte Spannungslage, können wir uns heute vielleicht nicht mehr so in der Schärfe vorstellen. Da wird eben der Schutz der Religionsfreiheit als, so hat es das Bundesverfassungsgericht dann später gesagt, als Schutz der religiösen Lebensführung gesetzt. Also man nimmt die Religion sehr ernst. Und die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit. Und so könnte ich jetzt weiter vorangehen, dass eben die Einzelgewährleistungen jeweils eine eigene Geschichte haben. Aber die Reihenfolge ist, wenn ich das so sagen darf, nach Artikel 3 jetzt nicht zwingend.
Ja, was ja auch praktisch damit festgelegt wird, ist, dass das Grundgesetz die Bundesrepublik als einen Rechtsstaat definiert. Heute kommt uns das so selbstverständlich vor. Ich und viele andere werden sagen, ja, ist doch logisch, was auch sonst. Aber vielleicht nehmen Sie uns noch mal in die Zeit von 1949 und die Jahre davor auch so ein bisschen mit. Hatte das damals tatsächlich einen revolutionären Charakter? Hatte das einen ganz anderen Charakter, als die Menschen seinerzeit gewohnt waren? Wie kam dieser Begriff Rechtsstaat überhaupt zustande und wie nahm man ihn auf?
Der Begriff Rechtsstaat ist jedenfalls älter als das Grundgesetz. Und interessanterweise findet man ihn im Grundgesetz gar nicht so leicht. Er ist jedenfalls nicht bei den Hauptprinzipien genannt. In Artikel 20 Grundgesetz steht nur drin, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer und demokratischer Bundesstaat ist. Also von Rechtsstaat steht da gar nichts. Das muss man erst so ein bisschen zusammenkonstruieren. An einer anderen Stelle wird er dann auch als Prinzip genannt. Das ist ein Begriff, worauf ich immer erstmal Wert lege, der jedenfalls was anderes sagt als Demokratie. Da könnte man ja mal eine Straßenumfrage machen, was denn der Unterschied zwischen Rechtsstaat und Demokratie ist. Ein ziemlich erheblicher. Bei Demokratie geht es erstmal darum, wie wollen wir miteinander staatliche Macht organisieren, sodass es legitim ist, dass staatliche Entscheidungen getroffen werden. Wer darf da eigentlich mittun? Nach welchen Regeln wird das organisiert? Rechtsstaat hingegen ist die Verheißung, dass auch die, die nicht bei der Mehrheit dabei sind, die anders leben, die anderer Auffassung sind, die sich wehren wollen, ein bestimmtes Recht in diesem Land haben und dafür eben nicht zur Gewalt greifen müssen, dafür nicht unbegrenzt reich sein müssen, sondern mit dem Mittel des Rechts ihre Positionen durchsetzen können.
Das heißt
können.
Auch da wieder ein Versprechen gegenüber Minderheiten und auch gegenüber schwächeren Personen.
Auf jeden Fall. Wobei, also man wird sicher sagen können, der Rechtsstaat wird vor allem auch von den Starken genutzt. Denn natürlich wollen wir es auch nicht zu idyllisch machen. Im Rechtsstaat geht es auch um Geld. Und wer mehr Geld hat, kriegt auch mehr Rechtsstaat. Also die Diagnose ist da jetzt nicht ganz weiß, sondern da mischen sich schon auch Grautöne rein. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass der Querulant, dass der Störenfried Recht hatte und zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht dazu bewegt, gegen staatliche Entscheidungen einzuschreiten. Und wenn ich noch eins sagen darf, weil Sie nach der Genese fragten, der Rechtsstaatbegriff ist eben älter als das Grundgesetz, weil er im 19. Jahrhundert in Preußen vor allem erfunden worden ist, als es noch gar keine klare verfassungsrechtliche Domestizierung des Staates gab. Das waren Richter, Richterinnen damals leider noch nicht, es waren Richter, die eben bestimmte Standards durchsetzten, wir haben lange gesagt, als Ersatz für demokratische Herrschaft. Die Deutschen konnten noch nicht demokratisch mitbestimmen, aber sie konnten als im Rechtsstaat ihr Recht suchen. Manchmal würde ich sagen, haben wir auch heute noch das Problem, dass man eben meint, man müsse alles, was wichtig ist, auf dem rechtlichen Wege durchsetzen, statt darüber demokratisch zu streiten.
Wie kam es denn auch dazu, dass es zu Veränderungen in diesem Grundgesetz gab? Ist es anders gefragt ein unabänderlicher Text? Oder wird da immer mal wieder dran rumgewerkelt? Ich frage das jetzt vor allem auch im Hinblick darauf, dass wir Sie ja festgestellt haben, dass die ersten drei Artikel vielleicht besonders wichtig, besonders markant sind. Hat es jemals Veränderungen an diesen drei Artikeln oder am Grundgesetz insgesamt gegeben?
Ja, also wir zählen im Moment 67 Änderungsgesetze zum Grundgesetz in den letzten 75 Jahren, also im Schnitt ungefähr eins pro Jahr. Das heißt aber nicht, dass es 75 Mal oder 67 Mal geändert worden ist, sondern viele, viele hundert Male. Denn die meisten dieser Änderungsgesetze enthalten eine ganze Reihe von Veränderungen des Grundgesetzes. Das heißt, man kann erstmal einfach nüchtern feststellen, das Grundgesetz ist auf eine Art ein Gesetz wie viele andere und wird in einem bestimmten, ziemlich aufwendigen Verfahren geändert, wenn die politischen Mehrheiten das für erforderlich halten. Das Grundgesetz ist Teil des politischen Betriebs, auch Teil von politischen Nützlichkeitserwägungen. Große Koalitionen neigen dazu, das Grundgesetz passend zu machen, weil sie es können. Der Artikel 3 ist mal geändert worden mit zusätzlichen Gleichheitsversprechen in die Richtung, dass es eben nicht ausreicht, nur Gleichheit als Rechtsmaßgabe zu haben, sondern dass der Staat für Gleichheit auch aktiv eintreten muss. Und das ist ein Beispiel dafür, wie sich Staatlichkeit auch entwickelt hat im Grundgesetz. Dass wir aus diesen zum Teil sehr bescheidenen, aber auch dafür sehr klaren Anfängen um 1949 durch den Erfolg des Grundgesetzes und des Staates Bundesrepublik eben doch auch viele neue Aufgaben an das Grundgesetz herangetragen haben. Was wir möchten, was das Grundgesetz mitleistet, was auch Teil unserer politischen Identität sein soll, was man außer Streit stellen möchte. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Änderungsnotwendigkeiten, die immer dann eintreten, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, was ihr gemacht habt, ist verfassungswidrig. Dann kann sich die Politik ja überlegen, dass sie die Verfassung ändert, dann ist es nämlich nicht mehr verfassungswidrig. Das geht aber natürlich nur bis zu einer bestimmten Grenze, die auch etwas Neues ist für dieses Grundgesetz im Verhältnis zu seinen Vorgängerverfassungen. Es gibt Änderungsgrenzen. Das Grundgesetz hält fest, dass bestimmte Grundsätze nicht abgeändert werden können.
Welche sind das?
Das ist in Artikel 79 Grundgesetz niedergelegt. Das sind vor allem die Menschenwürde und die Grundsätze des Staates in Artikel 20, also dass es ein Bundesstaat sein muss, ein sozialer Staat sein muss, eine Republik sein muss. Also mit dem Grundgesetz können Sie keinen König wieder einführen.
Aber man könnte auch die Artikel 2 und 3 könnte man bei entsprechender Mehrheit könnte man verändern. Also das ist nicht unumstößlich.
Ganz genau. Und das ist eben auch schon geschehen und zwar zum Teil in erweiternder Richtung, Artikel 3. Aber es sind eben auch Grundrechte deutlich eingeschränkt worden, weil man politisch meinte, das nicht mehr durchhalten zu können. Das Recht der Wohnung, des Schutzes der Wohnung ist deutlich eingeschränkt worden. Die Polizei darf heute viel mehr, als sie das 1949 durfte, in Bezug auf Wohnungsüberwachung, Wohnungsdurchsuchung. Das Asylgrundrecht ist von einem schlichten, klaren, einfachen Satz zu einem Monstrum an Regelung geworden, weil man eben ganz viele Abschichtungen in dieses Grundrecht hinein operiert hat. Also ja, die Grundrechte können verändert werden und werden auch verändert.
Sie sprachen gerade davon, wenn eine große Koalition das will und auch die entsprechenden Mehrheiten dafür hat. Wie hoch sind denn die Hürden, um das Grundgesetz zu ändern? Weil es nach meinem Dafürhalten muss es ja relativ hohe Hürden geben, denn wir reden ja jetzt nicht über irgendeinen Gesetzestext.
Ja, also das Grundgesetz hat sich dafür ein starkes Modell des Schutzes entschieden. Auch das ist eben im Grundgesetz unmittelbar geregelt. Sie brauchen für eine Änderung eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder, also nicht nur von denen, die gerade da sind, sondern aller Mitglieder des Bundestages und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Wir sind ja ein Bundesstaat, also Gesetze werden eben nicht nur im Parlament, im Bundestag gemacht, sondern die Regierungen der Länder bilden nochmal den Bundesrat. Und für eine Grundgesetzänderung brauchen sie auch dort eine Zweidrittelmehrheit.
Könnte man das eigentlich, wenn ich unterbrechen darf, Herr Wissmann, das auch ändern und sagen, auch dieses Verhältnis möchten wir gerne antasten und sagen, es reicht nicht mehr zwei Drittel, sondern, ich sage jetzt mal irgendwas Beliebiges, drei Viertel. Oder man sagt, die Hälfte reicht. Jetzt kann man an diesen Proporzen etwas ändern?
Also, ich bin nicht sicher, muss man ja manchmal auch sagen. Ich würde vermuten, dass auch das möglich ist, weil man nur das nicht ändern darf, was man ausdrücklich nicht ändern darf. Und ich gucke jetzt mal eben schnell nach, denn das ist ja bei Juristen ein Hilfsmittel, das wir auch in Prüfungen immer erlauben. Schauen Sie doch in die Norm. Vielleicht steht's da ja drin. Wenn, dann würde es in Artikel 79 geregelt sein. Da steht ausdrücklich, das Grundgesetz kann nur geändert werden mit den, wenn das der Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich geändert und ergänzt wird und so weiter und so weiter. Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln und zwei Dritteln und eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung und die Artikel 21 Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Umkehrschluss, das Verfahren selber könnte ich ändern. Auf die Idee ist aber, soweit ich sehe, noch nie jemand gekommen. Aber mal sehen.
Ich wollte jetzt auch keinen auf die Idee bringen, aber weil auf diese Proporze jetzt so viel Wert gelegt wurde und das natürlich auch ein sehr markantes Merkmal ist, dass man die Hürde sehr, sehr hoch legt, könnte man ja auch auf die Idee kommen, ich komme nachher noch während unseres Gesprächs darauf zu sprechen auch, man redet im Moment ja auch darüber, wir wollen vielleicht das Bundesverfassungsgericht auch stärker schützt, parlamentarisch und auch gesetzmäßig, könnte man in dem Fall ja auch mal ein Ansinnen haben. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie haben schon, Herr Wissmann, so zwei, drei markante Veränderungen genannt. Ich möchte Ihnen noch zwei, drei andere Beispiele nennen und frage Sie damit, sind das auch einschneidende Veränderung aus Ihrer Sicht gewesen, zum Beispiel ein Urteil zur Gleichberechtigung von Mann und Frau im Jahr 1953 oder das Spiegelurteil 1966 zur Pressefreiheit oder die Einschränkung des Asylrechts 1993 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sind das sehr gravierende Einschnitte gewesen oder gab es mehr dieser Art, die wir in der Bevölkerung vielleicht gar nicht so mitbekommen haben?
Ja, Sie reden jetzt ja vor allem von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich auf das Grundgesetz beziehen. Und dazu muss man vielleicht noch als Vorbemerkung sagen, diese Rolle des Bundesverfassungsgerichts ist eben auch etwas Besonderes, was in der deutschen Verfassungsgeschichte zwar nicht unbekannt war, aber nicht in dieser Klarheit angelegt war. Man darf sagen, das war auch der Regierung gar nicht so ganz klar. Es hat dann etliche Streitigkeiten auch zwischen dem Verfassungsgericht und der Bundesregierung gegeben, was die eigentlich dürften und was sie nicht dürften. Und das Verfassungsgericht selber hat sich dann zu einem obersten Verfassungsorgan erklärt. Das steht so gar nicht im Grundgesetz drin. Aber damit eben seine Rolle klar gemacht. Wir sind hier nicht eine nachgeordnete Gerichtsbarkeit irgendwie unter der Aufsicht des Justizministers oder so, sondern wir sind dafür da, euch zu kontrollieren. Und das Bundesverfassungsgericht so in dieser Weise, in dieser Etablierung, die ein Stück Selbstetablierung war, hat dann eben ganz maßgeblich für die heutige Form des Verfassungsstaats gesorgt, mit Entscheidungen zu im Grunde allen Grundrechten, die ausgeleuchtet haben, ausgedeutet haben. Und da gibt es natürlich dann immer auch sozusagen scharfe Wegmarken, von denen an Dinge dann anders waren, als sie vorher waren. Sie haben ja einige jetzt genannt. Das ist eben etwas Spezifisches am deutschen Grundgesetz, diese Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Wobei man eben natürlich auch sagen kann, es ist eben das Bundesverfassungsgericht. Es hat also über die Rolle der Grundrechte auch dazu geführt, dass wir ein Stück unitarischer geworden sind, dass die Rolle der Bundesstaatlichkeit im Sinne von föderaler Verschiedenheit schwächer wird, weil die Grundrechte, wenn sie einheitlich ausgelegt werden, eben dann in ganz Deutschland gelten. Dann bleibt weniger über für die politische Gestaltung auf Landesebene. Deswegen ist das, glaube ich, ein Effekt des Bundesverfassungsgerichts, über den nicht so viel gesprochen wird.
Den Sie aber kritisch sehen?
Ja, ich würde erst mal sehen oder sagen, darüber muss man jedenfalls reflektieren und kann es nicht einfach nur als Teil einer Erfolgsgeschichte verbuchen. Das hat in der Regel seine sachliche Richtigkeit oder ist jedenfalls überzeugend, aber man zahlt dafür eben auch einen Preis, weil Freiheit natürlich eigentlich auch heißt, dass man auch verschieden agieren kann. Und das ist, je stärker man Grundrechte ausdeutet, vor allem, wenn man sie auch als Leistungsanspruchsrechte ausdeutet, als Schutzrechte, die den Staat dann zu bestimmten Handeln ermächtigen oder sogar verpflichten, umso stärker wird dann natürlich eine gewisse Einheitlichkeit erzeugt, die dann ganz am Ende mit der Idee eines freiheitlichen Gemeinwesens auch in Kollision gerät.
Gab es oder gibt es vielleicht auch heute noch unter Juristen tatsächlich Diskussionen auch über das, über mögliche Schwächen des Grundgesetzes? Sie haben jetzt gerade eine skizziert, die vielleicht auf einer Metaebene stattfindet, also nicht auf dieser operativen Ebene im Bundestag und Bundesrat, wo man dann das Asylrecht genau ausdekliniert und so weiter. Also gibt es so Diskussionen auch über den Charakter an und für sich des Grundgesetzes, wo er Schwächen hat, wo man aufpassen muss, wo vielleicht ein Einfallstor für irgendwas ist. Gibt es solche Diskussionen und haben die auch schon zu Veränderungen geführt?
Also die Debatten gibt es fortlaufend in verschiedenen Gewichtsklassen, würde ich mal sagen. Das kann sich auf sehr konkrete Einzelfragen beziehen. Das kann aber natürlich auch die Statik insgesamt betreffen. Ein ganz wichtiges Beispiel war natürlich 1990 die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Beitritt der DDR um? Wollen wir das als Fortführung des bisherigen Grundgesetzes begreifen? So ist es dann entschieden worden. Das Problem ist eben, es stand damals ausdrücklich im Grundgesetz drin, seit 1949. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das deutsche Volk frei über eine Verfassung entscheidet. Dieser Moment wäre da gewesen, aber man hat sich damals entschieden, es würde doch mit dem Grundgesetz eigentlich gut laufen und die meisten wollten doch auch genau dieses Grundgesetz haben. Das war damals eine große Debatte, nicht nur politisch, sondern auch verfassungsrechtlicher Art. Eine andere ist zum Beispiel die Integration nach Europa. Von Europa war am Anfang relativ wenig die Rede im Grundgesetz und inzwischen haben wir einen sehr ausgebauten Europa-Artikel 23, der versucht, möglichst haarklein das Verhältnis zu bestimmen, eben um auch gerade unsere innerstaatliche föderale Ordnung da irgendwie noch mit abzubilden, dass das jetzt nicht dann nur noch Sache des Bundeskanzleramtes ist, was in Europa stattfindet. Also da gehen dann Strukturdebatten schon doch auch stark mit sozusagen politischen Herausforderungen in eins.
Sie haben ausgeführt, Herr Wissmann, dass es vor allem dieses Grundgesetz charakterisiert, dass es die Stellung der Bürger gegenüber dem Staat stärkt und klar definiert, einklagbar macht in gewisser Weise auch. Das bringt mich zu der Frage, gilt das Grundgesetz nur in Anführungsstrichen Gesetz jetzt nur für die Bürger? Oder wer genießt sonst noch Schutz? Sind es auch Institutionen oder die Umwelt? Also sind auch solche Begriffe dort festgehalten, die eines Schutzes oder einer Definition, wie auch immer, bedürfen?
Also die Entstehungsidee des Grundgesetzes ist tatsächlich aus der Erfahrung, der Einzelne kann völlig rechtlos sein und der Staat kann ein grenzenloser Leviathan, ein Unrechtsstaat reinsten Wassers sein. Dagegen wollte das Grundgesetz ursprünglich sich positionieren und den Staat an seine Stelle verweisen. Das hat ziemlich gut geklappt, kann man sagen, sodass man natürlich gelegentlich sich jetzt auch fragt, ob es mit den Einzelrechten exponentiell so weitergehen kann, vor allem wenn die Deutschen die in Anspruch nehmen, wer zahlt eigentlich den Preis dafür? Irgendwo auf der Welt wird er jedenfalls wahrscheinlich gezahlt, wenn bei uns alles Freiheit und Schutz und Leistungsanspruch ist und sozusagen Verteilungsentscheidungen verfassungsrechtlich aufgeladen werden. Beliebte Strategie, aber eine, die eben nicht für alle funktioniert. So viel wird man sicher sagen können. Das Grundgesetz ist sonst durchaus differenziert aufgestellt. Es unterscheidet zum Beispiel zwischen Bürgerrechten und Menschenrechten. Es gibt manche Grundgesetzartikel, die sich an die Bürger richten und andere, die sich ausdrücklich an alle Menschen richten. Das ist jetzt durch die europäische Integration schon mal ein ganzes Stück nivelliert, weil die EU-Mitbürgerinnen und Mitbürger auch die deutschen Grundrechte genießen. Aber da kann man und sollte man schon jeweils immer noch genau hingucken, an wen richtet sich eigentlich eine bestimmte Bestimmung. Und ansonsten, das institutionelle Gefüge ist natürlich auch sehr stark rechtlich durchreguliert, ist nicht einfach nur Politik. Wir haben es ja letztes Jahr zum Beispiel gesehen, dass ein einzelner Oppositionsabgeordneter mit Erfolg die Verabschiedung des Heizungsgesetzes aufhalten konnte, unter Berufung auf die Verletzung seiner Mitwirkungsrechte. Dann würde jeder Politiker sagen, ist doch albern, du hast doch sowieso nicht die Mehrheit. Ob du jetzt Nein stimmst, im Wissen, was du tust, oder im Nichtwissen, was du tust, ändert doch am Effekt nichts. Aber da will das Grundgesetz eben doch sich selber auch ernst nehmen. Wenn wir sagen, unser Parlament darf Regeln für uns machen, wie über uns geherrscht wird, dann muss es eine faire Debatte darüber geben. Und dann, das führt eben zu Beteiligungsrechten zum Beispiel von Abgeordneten oder von Fraktionen. Das Verhältnis von Bund und Ländern ist rechtlich durchreguliert. Wer hat eigentlich die Vorhand bei der Gesetzgebung, bei der Ausführung von Gesetzen? Und wenn es Streit darum gibt, und das gibt es natürlich laufend, dann ist das eben Teil einer rechtlichen Ordnung, dass man das zivilisiert austragen kann und am Ende Gerichte fragt, die idealerweise keine eigenen Interessen haben.
Sie haben schon gesagt oder ausgeführt, dass natürlich das Grundgesetz ein Ausfluss unserer deutschen Geschichte ist mit all den Geschehnissen, die vorher stattgefunden haben. Gab es dennoch, ich möchte noch einmal kurz in die Geschichte zurückgehen, auch eine Orientierung an anderen Demokratien? Ich denke zum Beispiel an die britische, die ja beispielsweise viel älter ist. Auch die amerikanische Verfassung ist wesentlich älter. Gab es auch dort den Versuch oder auch die Tatsache, dort etwas zu übernehmen, sich daran zu orientieren? Oder haben wir das praktisch auf unserem deutschen Boden alles für uns mit uns selber ausgemacht und gar nicht nach rechts und links geschaut? Mhm.
Also wenn man sich den konkreten Text anguckt, kann man schon eine ziemlich hohe Pfadtreue zu den deutschen Vorgängerverfassungen feststellen. Aber natürlich spielt das vor dem Hintergrund des gemeinsamen Projekts des westlichen Verfassungsstaats in der Moderne, also in den letzten 200, 250 Jahren. Und das Grundgesetz hat versucht, als relativ späte Verfassung doch vieles zu lernen aus anderen Verfassungen zu übernehmen, und es hat daraus eine eigene Geschichte gemacht. Also wenn man es nur allein mit den alliierten Verfassungen vergleicht, dann ist Großbritannien auf eine Art für uns relativ ähnlich durch die parlamentarische Regierungsorganisation. Man braucht eine Mehrheit im Parlament, aber die Engländer haben bis heute keine geschriebene Verfassung. Ganz anders die Amerikaner, die eben der Verabschiedung einer Verfassung überhaupt ihren Staat gründen. Das ist ja eine ganz revolutionäre Idee, dass erst die Verfassung kommt und dann der Staat. In der historischen und internationalen Vergleichsperspektive ist es meistens andersrum. Irgendwie entsteht ein Staat, der gibt sich dann eine Verfassung. Also da sind die Amerikaner wirklich der Beginn einer neuen modernen Geschichte, und an dem orientieren wir uns durch unsere Verfassungsgebung. Es gibt keine Bundesrepublik vor dem Grundgesetz, aber wir machen nicht die präsidentielle Verfassung der USA, sondern da orientieren wir uns eben stärker an den Engländern. Also wir machen Gewaltenteilung nicht ganz so stark, wie das die Amerikaner machen, ein eigener Präsident mit exekutiven Vollmachten und daneben das Parlament und dann die Judikative, sondern wir machen eine Funktionenordnung, die aufeinander Bezug nimmt. Das ist ja im Einzelnen auch sehr umstritten, ob die nicht zu stark sind, diese Bezüge und Abhängigkeiten. Also ja, auch im Parlamentarischen Rat gab es Völkerrechtler, Menschen mit großer internationaler Erfahrung, Carlo Schmid wäre hier vor allem zu nennen, die sich auskannten mit internationalen Verfassungsdebatten und versuchten, das auch auszuwerten.
Kommen wir, Herr Wissmann, mal von der Geschichte so in Richtung Gegenwart. Und es gibt ja durchaus einige, die mit Blick auf die aktuellen Turbulenzen auch Sorgen um die Demokratie beispielsweise haben. Viele erinnern sich dann an den Sturm aufs Kapitol oder auch zumindest an vergleichbare Vorkommnisse vor dem Reichstag, wo es ja auch mal ein paar Turbulenzen gab und schon so ein bisschen Sorge äußerten, dass die Demokratie in Gefahr ist. Gilt das auch fürs Grundgesetz, fragten sich manche. Wie würden Sie das beurteilen? In die Frage zusammengefasst, ist unser Grundgesetz Ihrer Einschätzung nach zukunftssicher?
Zukunftssicher ist schwierig, weil ja alle Prognosen, die sich auf die Zukunft beziehen, schwierig sind. Also das Grundgesetz hat Zukunftspotenzial, denn es hat Versprechen, die einfach zeitlos gültig sind. Missverstanden wäre das Grundgesetz eben dann, wenn man es als so eine Art Leistungsangebot versteht, der Staat als Dienstleister, mit dem ich sagen in Händel trete, wenn er nicht schnell genug liefert. Das ist, glaube ich, eine Sorge, die man haben muss, dass nach 75 Jahren Erfolgsgeschichte dieser Erfolg für selbstverständlich genommen wird und man sich über die Defekte beschwert, über die man im Einzelnen natürlich reden muss. Aber das Grundgesetz wird ganz sicher nur eine gute Zukunft haben, wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Grundgesetz haben wollen. Man kann das nicht staatlich befehlen, dass eine freiheitliche Verfassung funktioniert. Man kann dafür Bedingungen schaffen, man kann auch bestimmte Fehler unterlassen, aber eine Anordnung, dass ein Verfassungsstaat staatlich durchgesetzt wird, das wäre eine Diktatur. Und deswegen ist das ein Wagnis, einen solchen Staat in die Zukunft zu führen. Und ich glaube, dieses Wagnis sollte man aber weiter eingehen und den Menschen das auch zutrauen. Und deswegen hätte ich nach wie vor eigentlich keinen so pessimistischen Unterton, dass die Verfassung in Gefahr ist. Veränderungen gehören zur Verfassung dazu. Kritik gehört zur Verfassung dazu. Auch robustes Streiten gehört zur Verfassung dazu. Was gar nicht funktioniert, ist, dass man in einem Verfassungsstaat wir und die sagt. Erstmal ist die Gemeinsamkeit der Menschen in einem Verfassungsstaat die Grundlage. Die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Darauf würde ich gerne jeden auch verpflichten, dass man nicht nur die anderen jeweils in den Fokus nimmt, was die denn gerade wieder falsch machen, sondern sich erst einmal auch nach seinem eigenen Beitrag fragt. Wenn das ein Grundmodus ist, wir feiern jetzt ja gerade Kants 300. Geburtstag, wenn das der Grundmodus ist, dass man nach eigenem Gesetz handelt, das auch für andere gelten könnte, dann kann ein freiheitlicher Verfassungsstaat funktionieren und dann kann auch das Grundgesetz sehr gut funktionieren.
Sie haben auch schon eingangs einen Blick zurück auf Weimar geworfen, auf die Defizite damals. Und Weimar gilt ja, das ist, glaube ich, einer der Slogans, der damit oft in Verbindung gebracht wird, als eine Demokratie ohne Demokraten. Oder zumindest nicht mit genug Demokraten. Das ist aber doch ein Unterschied zu heute, oder? Wir sind doch schon eine gefestigte Demokratie, wo eine große Mehrheit bereit ist, diesen Streit auch so zu führen, wie wir ihn führen? Oder haben Sie einen anderen Eindruck? Gerät da auch was ins Rutschen? Gerät da was ins Wanken, sodass unsere Aufmerksamkeit doch stärker gefordert ist, als jetzt manche vielleicht vermuten?
Ich will mal so sagen, ich glaube, nach 75 Jahren ist es jedenfalls nicht so selbstverständlich wie nach 10, 20 oder 30 Jahren, dass man den Erfolg einer demokratischen Ordnung als Aufgabe begreift. Das Grundgesetz funktioniert auf eine bestimmte Weise so gut, dass man es eben für selbstverständlich hält. Und das kann man sich ja bei der Deutschen Bahn anschauen, was passiert, wenn man davon ausgeht, man müsse dafür nichts tun. Läuft doch gut. Ja, das geht eben auf die Infrastruktur und das geht auf die notwendigen Vorkehrungen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit eröffnet, dass manche sich an diesem Staat sozusagen gütlich tun können, dann geht es noch schneller bergab. Ich bin ein Optimist, was den Verfassungspatriotismus betrifft. Aber ich setze dafür voraus, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht als Kunden und Verbraucher begreifen, sondern als Mittuer in einer Demokratie. Und Das kann sich eben jeder selber fragen, ob er denn dazu bereit ist, auch im anderen, dessen Meinung er nicht teilt, einen Teil der demokratischen Gemeinschaft zu erblicken. Die Frage können wir erstmal jedem in gleicher Weise vorlegen, wo man bereit ist, noch auf Einwände einzugehen, denn Demokratie setzt eigentlich nicht in allererster Linie klare Haltungen von richtig und falsch voraus, sondern setzt in erster Linie voraus, dass man bereit ist, sich auf die Mühsal der Debatte einzulassen. Weil man davon ausgeht, das ist sagen die Idee der modernen Demokratie, dass durch das Gespräch, durch die zivilisierte Auseinandersetzung bessere Lösungen herauskommen, als wenn es von Anfang an feststeht, was rauskommen soll.
Ich habe schon eingangs, ohne Ihnen damit hoffentlich nahegetreten zu sein, auf Ihr Alter hingewiesen, 52. Ich darf verraten, ich bin sogar noch ein paar Tage älter als Sie. Worauf ich hinaus will, ist, Sie haben ja auch logischerweise mit einer anderen Generation zu tun, mit Studierenden, die nun tatsächlich auch ein paar Tage, Jahre jünger sind als wir beide. Wie bewerten die das denn? Machen die sich auch entsprechende Sorgen um das Grundgesetz und unsere Demokratie? Oder wie diskutieren Sie mit Ihren Studierenden über dieses Phänomen, was ja im Moment zumindest etwas hitziger und heftiger diskutiert wird als vielleicht noch vor 10 Jahren?
Also erstmal ist es ganz toll, insbesondere in Münster, als Hochschullehrer mit jungen Menschen diskutieren zu können. Die Universität ist ja ein Schonraum, nicht in einem flachen Sinne, sondern im guten Sinne, ein Raum, in dem Gedanken reifen können, in dem man auch mal Dinge ausprobieren kann, in dem man ermuntern kann, in dem man aber auch Grenzen setzen muss. Und insofern ist die Universität sozusagen der natürliche Gegenraum zu den sozialen Netzwerken. Wir versuchen Asymmetrien eben abzusenken, wir versuchen Argumenten nachzuspüren und die jungen Menschen, die wir hier in Münster haben, die sind eben ganz großartig in ihrem Bemühen, trotz der Aufgaben, die vor ihnen liegen, gut in die Zukunft zu gehen. Denn ich meine, das müssen wir weißen alten Männer und so weiter natürlich zugestehen. So wie wir gelebt haben, haben wir der jungen Generation gut was aufgegeben. Und das gehört zu einer ehrlichen Bilanz des Grundgesetzes eben auch dazu, was wir an Wohlstand und Freiheit und auch Frieden bisher erwirtschaftet haben, haben wir nicht nur auf Kosten anderer Länder erwirtschaftet, sondern eben auch zum guten Teil auf Kosten der nachfolgenden Generationen, demografisches Loch, das auf uns zuläuft, Rentenexplosion, ökologische Belastung, Verschuldungsfalle. Das alles mit den Mitteln der freiheitlichen Demokratie zu bewältigen, ist schon ein ganz schönes Brett. Und ich bewundere die jungen Leute für ihren Optimismus und ihre Tatkraft, sich diesem Gedanken zu stellen. Und dass man dann nicht in allen Dingen einer Meinung ist, wen man jetzt wie dabei angehen sollte, was die wichtigsten Projekte sind, mit wem man sich wie einlassen sollte, das gehört ja auch dazu. Aber das ist schon bemerkenswert, auch dass nach Corona, wo die junge Generation eben auch gelernt hat, dass sie jetzt mal nicht so wichtig ist, wir doch wieder ein Klima etabliert haben, dass da Leistungsbereitschaft entsteht, dass da Engagement entsteht. Das ist schon bemerkenswert.
Zum Schluss, Herr Wissmann, ein Blick in die Zukunft. Sie werden mich sicherlich korrigieren, falls ich was falsch zitiere. Gemäß Artikel 146 verliert das Grundgesetz seine Gültigkeit ab dem Zeitpunkt, Zitat, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das klingt so danach, es könnte durchaus mal sein, dass wir noch etwas ganz anderes bekommen als das Grundgesetz. Unter welchen Umständen könnte dieser Fall denn tatsächlich eintreten? Das klingt so in meinen nicht juristischen Ohren, muss ich zugeben, geradezu futuristisch absurd. Oder ist das ein Szenario, wo Sie sagen, na, wer weiß?
Das, was Sie zitiert haben, ist die historische Fassung des Artikel 146, wie sie 1949 verabschiedet worden ist. Darüber ist 1990 geredet worden. Dann hat man das nicht gemacht, obwohl es für die Situation eigentlich vorgesehen war. Und dann ist der Artikel 146 geändert worden. Und er lautet jetzt, Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag und so weiter. Also die Ursprungsfassung war darauf ausgerichtet, wir wollen eigentlich ein neues Grundgesetz. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu einem neuen Grundgesetz. Ist das absurd? Ist das irgendwie sehr deutsch-juristisch, dass man für alles noch einen Plan B haben möchte? Ich finde Ihre Frage sehr, sehr wichtig, weil sie aufs Ganze eben auch des Grundgesetzes nochmal zurückführt. Das Grundgesetz ist keine vorläufige Ordnung mehr. Das hat sich wirklich geändert. Aber es behält einen sozusagen letzten Vorbehalt, dass eine von Menschen gemachte Ordnung eben immer in der Zeit steht. Und was ja 1990 nicht passiert ist, es gab keine Volksabstimmung. Und das ist sozusagen weiter offen. Wenn das deutsche Volk eine andere Verfassung wollte, dann würde das Grundgesetz das nicht verhindern. Sondern das Grundgesetz ist sich seiner eigenen Limitierung bewusst.
Seiner Endlichkeit möglicherweise.
Seiner Endlichkeit. Und es ist eben nicht vom Volk sozusagen in Gänze mal beschlossen worden. Und es gibt ein ziemlich konkretes Szenario, über das hier nachgedacht wird. Und das ist die Frage der europäischen Integration. Das Bundesverfassungsgericht hat ziemlich klare Grenzen gesetzt, dass eine weitere Integration in die Europäische Union, die bestimmte Grundprämissen deutscher Staatlichkeit weiter einschränken würde, nicht mehr möglich ist. Sondern dass das nur möglich ist, wenn es eine neue Verfassung gibt im Wege des Artikel 146 Grundgesetz. Also nach heutigem Stand würde man sagen, der Artikel 146 ist dafür da, die Möglichkeit einer europäischen, eines Aufgehens in einen europäischen Bundesstaat zu gewährleisten. Gleichzeitig ist das aber im Moment politisch vollkommen ausgeschlossen. Wer das politisch fordern würde, würde dafür, sagen wir es vorsichtig, wohl keine Mehrheiten generieren. Deswegen würde ich eher auch hier das Symbolische betonen. Das Grundgesetz weiß um seine Endlichkeit.
Aber man hat auch 1946 sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, was tatsächlich mit der europäischen Integration schon in den 80er und 90er Jahren geschaffen worden ist. Deswegen, ja, würde ich Ihnen zustimmen. Im Moment politisch völlig illusorisch, aber wer weiß, was in 30, 40, 60 Jahren auf uns zukommt.
Auf jeden Fall. Und das hängt ja maßgeblich davon ab, was die Europäische Union selber denn so für Ziele hat. Wir erleben eben ein Stück weit jetzt als Bundesrepublik Deutschland im Zuge der europäischen Integration das, was früher die Bundesländer in Bezug auf das Grundgesetz erlebt haben. Nämlich, dass man Teil eines größeren Gemeinsamen wird. Und wenn das eine Erfolgsgeschichte ist, die sich nicht als bürokratischer Moloch und sozusagen Überforderung darstellt, sondern als eine gute Ordnung, ja, dann wird es so sein, dann kann es so sein, dass ein solches Europa auch die Zukunft des Grundgesetzes wird.
75 Jahre Grundgesetz, ein Grund zum Feiern, Fragezeichen. Das war die Frage über unserem heutigen Podcast. Ein bemerkenswerter Text, wie Hinnerk Wissmann eindrücklich ausgeführt hat. Die Bürger und ihre Grundrechte stehen nämlich am Anfang. Keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen, die dort gewürdigt werden und die Individuen, das ist nicht nur als Lyrik gemeint, sondern auch als einklagbares Recht, auch von Schwächeren. Das Grundgesetz ist schon oft verändert worden, es hat aber Zukunftspotenzial, vor allem, wenn wir alle und vielleicht jeder Einzelne von uns auch, der heute zuhört, sich nicht nur als Kunden des Staates verstehen, sondern eben auch als Mitwirkende. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihre Ausführungen, Hinnerk Wissmann.
Ganz herzlichen Dank.